Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Nach über 6 Wochen Pause rollt der Ball wieder ins Hutzenhausen und auch wir sitzen nun wieder am Mikro. Der gestrige Trainingsstart hat die Saison 25/26 eingeläutet. Wir möchten das jetzt vorwiegend nutzen, um nochmal zurückzublicken. Auf die, ja man muss es so sagen, verkorkste vergangene Saison. Natürlich in der Hoffnung, etwas über unsere TSG zu lernen, gerade auch im Hinblick auf die neue Spielzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du, Jonas, wieder mit am Start bist.
Ja, hallo David. Hallo auch mal wieder an all unsere ZuhörerInnen. Ich habe es lange nicht mehr gesagt. Ich habe es auch vermisst. Die erste Zeit habe ich es nicht so vermisst, da muss ich ehrlich sagen. Da war ich auch mal froh, durchatmen zu können. Gerade auch mit der turbulenten Endphase, ne, rund um Pavel und alles Mögliche. Aber ja, die erste Wut, die erste Trauer ist weg und ich bin bereit, mit euch zusammen in die Zukunft zu blicken. Und damit beginnen wir heute.
So ist es nämlich. Bevor wir uns ans Eingemachte wagen, ihr hört ja offensichtlich unsere Saisonanalyse, sollt ihr erstmal so ein bisschen mitbekommen, wo wir gerade stehen. Es gab ja noch weitere Neuigkeiten. Daher folgt nun die höchst kreative Rubrik, die schnellen drei. Das Konzept ist sehr einfach, Jonas. Du bewertest die Fragen, die jetzt kommen, mit 1 bis 10. 1 heißt, dir gefällt es gar nicht oder du findest es beschissen. 10 heißt überragend. So.
Alles klar.
Bekanntes Konzept. Wenn du willst, darfst du es begründen. Weil es aber die schnellen drei sind, würde ich sagen, kannst du nur maximal 20 Sekunden was dazu sagen. Ganz entgegen unseres Naturells, kurz und knackig.
Und genau, das Konzept lebt wahrscheinlich auch davon, dass ich innerhalb der ersten 3 Sekunden auch meine Zahl nenne, ne?
Ja, ich würde sagen, innerhalb der ersten Sekunde. Und dann okay,
ganz
überlegst
spontan
du,
also.
Ganz kurze Begründung, ja, nein, überlegst du, sonst gehe ich weiter und nach 20 Sekunden breche ich dich auch ausnahmsweise einfach ab.
So machen wir es.
Also, die schnellen drei. Wie gefallen dir die neuen Trikots?
7,5 von 10. Mhm. Ich finde die neue Farbe, also dieses Dunkelblau, finde ich mal eine nette Abwechslung. Bin auch immer ein Freund davon, von dunklen Farben. Das Muster und der Schnitt finde ich jetzt keine 10 von 10, aber grundsätzlich gefällt es mir gut.
Ja, ich bin in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich, deswegen schweige ich jetzt mal. Und wir sind bei der zweiten Frage. Wie bewertest du die bisherigen Transferentscheidungen?
6 von 10. Also eher positiv als negativ. Reden wir nachher wahrscheinlich auch noch mehr darüber. Deswegen lasse ich es erstmal einfach so stehen. 6 von 10.
Ja. Bei mir kommt es stark darauf an, ob man die Pavel-Entscheidung mit einrechnet oder nicht. Sonst wäre ich vielleicht sogar bei einer 7. Aber es ist natürlich wieder viel Wundertüte. Ich würde sagen.
Und mit der Pavel-Entscheidung, wo bist du da?
Ja, bei 5 oder 6, weil man ja schon sagen muss, können wir nachher noch kurz drüber reden. Dieser Deal mit Machida zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, das fand ich sehr beeindruckend. Mir ist bis heute unklar, wie das in dieser Art und Weise möglich war, jemanden für so wenig Geld zu bekommen, der solche Leistungen offensichtlich gebracht hat.
Ja.
Aber heute ist ja nicht das große Transferkarussell, deswegen dazu heute jetzt nicht schwerpunktmäßig so viel. Und die letzte Frage, wie ist deine aktuelle Stimmung, wenn du an die TSG denkst?
5 von 10. Eine Mischung aus, ich habe Bock, dass es wieder losgeht, aber meine Wunden sind noch nicht verheilt.
Ja, ich glaube, dass das eine Antwort ist, die sehr, sehr viele von uns nachempfinden können, würde ich sagen. Ja, und ich würde mich jetzt ein bisschen zurückhalten, weil sich meine Antworten wirklich nur minimal unterscheiden würden. Aber wir haben uns ein kleines bisschen was Besonderes heute einfallen lassen. Es gibt natürlich, unsere treuen Hörer kennen das, später wieder die Hoffe Awards beispielsweise. Ein bisschen ein Ausblick auf die nächste Folge, aber eben auch eine dritte Perspektive heute. Wir haben jetzt keinen Gast hier bei uns sitzen, aber wir haben ein paar Fragen auch an eine Freundin des Podcasts und Journalistin geschickt, die ja eine neue Sichtweise mit reinbringen kann, mit reinbringen soll. Und das ist Rebecca Allgeier, die seit Jahren als Journalistin die TSG Hoffenheim begleitet und deswegen da auch, denke ich, prädestiniert für ist. Und ja, da werdet ihr gleich auch noch so ein bisschen hören, was ihre Sichtweise auf die Entwicklungen ist.
Hallo ihr zwei. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich höre ja regelmäßig, von daher ist es schön, jetzt auch mal ja, meine Meinung zum Besten geben zu dürfen. Also ich bin sehr gespannt auf eure Fragen.
Genau, und sie hat auch fleißig beantwortet, daher schon mal vielen, vielen Dank. Ich werde auch in der Folgenbeschreibung etwas verlinken, denn sie hat für Radio Regenbogen sehr viele verschiedene Spieler auch interviewt, unter anderem Bernardo. Und ja, da kann man sich so ein bisschen anhören, wie die denn jetzt auf die neue Saison blicken. Aber uns interessiert jetzt vor allem die Perspektive von dir, Jonas, von Rebecca und vielleicht auch von mir auf das, was so passiert ist oder wie wir das einschätzen. Die erste Frage würde ich jetzt eher an dich mal richten. Und die geht in Richtung, ja, Umbruch, Unzufriedenheit. Wir haben es ja eigentlich schon im Mai so ein bisschen festgestellt, so wie Andreas Schicker reagiert hat, auch die Entscheidungen, die bereits getroffen wurden, legen eigentlich nur ein Fazit zugrunde, und das ist, dass man mit der bisherigen Transferpolitik sehr unzufrieden war. Mhm. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass die schlechte Einkaufspolitik auch noch der Rosenzeit für den beinahe Abstieg verantwortlich war?
Das ist eine sehr gute Frage, weil da ganz viel drin liegt. Also da eine Teilschuld muss man natürlich mit Sicherheit auch der schlechten Transferpolitik geben. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist eine schlechte Transferpolitik? Ja. Weil ich grundsätzlich nicht der Meinung bin, dass wir in den letzten Jahren schlechte Spieler verpflichtet haben, sondern Spieler, die, warum auch immer, in einem Umfeld, in unserer Mannschaft oder mit unserem derzeitigen Trainer nicht funktioniert haben. Und das ist dann wiederum natürlich im Endeffekt eine schlechte Transferpolitik. Das sind aber auch ganz, ganz oft Spieler gewesen, die wir im Vorhinein gut fanden und dann erst bei uns einfach schlecht. Und das ist natürlich das Ding, da muss man natürlich halt von seinem Scouting oder mit den Gesprächen mit den Spielern einfach tiefer gehen, als vielleicht bei transfermarkt.de zu gucken, wo kommt der Spieler her, was hat er bis jetzt gemacht, was ist seine Scoring-Statistik, sondern da geht es vielleicht auch ein bisschen darum, was wünscht sich der Spieler. Ist der Spieler ein Sensibelchen? Wie ist seine Einstellung zum Training? Das sind alles Dinge, die können wir hier als Podcaster nicht beantworten. Das ist aber die Verantwortung eines Rosen oder eines Schickers. Ne? Und dann muss man natürlich schon sagen, dass da manchmal wirklich vielleicht schlechte Arbeit getan wurde. Den Fehler, warum wir jetzt aber im Abstieg gelandet sind, in dieser Abwärtsspirale und jetzt, dass es dann so explodiert ist, dass wir fast abgestiegen sind, würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass es aufgrund der schlechten Transferpolitik war. Ich finde, der Hauptgrund ist, dass wir in den letzten Jahren zu viele Trainerwechsel hatten, zu viele Trainer, die teilweise kein richtiges Vertrauen hatten oder zu kurz das Vertrauen hatten und da deswegen auch mangelndes Mitspracherecht und mangelnde Beteiligung an der Kaderplanung hatten. Ich will nur mal daran erinnern, beispielsweise an die Zeit, an das Jahr vorher, letztes Jahr im August oder Juli, als Matarazzo eigentlich 0,0 an der Kaderplanung beteiligt sein konnte, weil das mit Rosen so in der Schwebe war. Und als Rosen dann weg war, hat sich gefühlt keiner mehr darum gekümmert, was eigentlich Matarazzo wollte.
Das hat er ja auch bei der PK zumindest indirekt durchblicken lassen, dass er da mit Kramer in keinem engen Austausch steht.
Genau. Und diese Situation hatten wir meiner Meinung nach in den letzten Jahren ganz, ganz häufig, dass in den letzten Jahren, wenn wir jetzt mal über die letzten 4-5 Jahre reden, dann war wahrscheinlich unser Kader zu festgefahren. Das heißt, Trainer kam zu uns und er durfte eigentlich viele Spieler überhaupt nicht anfassen, weil die so krass zu unserem Inventar gehört haben, dass er gesagt hat, arbeite mit denen, ne, mit unserer Achse oder Ziehleine. Ne? Also auch schon mangelnde Handhabe. Und jetzt ist wiederum das Problem, dass Trainer einfach zu kurz da waren und zu wenig Vertrauen bekommen haben. Und das muss sich jetzt einfach ändern. Dass man einfach nicht vor diesem Problem steht, als Beispiel jetzt in kürzerer Vergangenheit, dass ein Ilzer mitten in der Saison kommen muss und er hat überhaupt keinen Bock auf Florian Grillitsch. Ne? Das ist zum Beispiel katastrophal für einen Verein. Wenn ein neuer Trainer kommt, der auf einmal keinen Bock auf einen absoluten Führungsspieler hat, der auch noch ganz viel Gehalt schluckt. Und das bringt einfach Unruhe ins Team und das gab es in den letzten Jahren deutlich zu häufig.
Absolut.
Um ganz kurz nochmal, um mit einem Satz nochmal die Frage zu beantworten. Es geht nicht um die Transferpolitik per se. Es geht darum, dass du die richtigen Spieler für den Trainer verpflichtest, dem du dein komplettes Vertrauen schenkst.
Klar. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, dass man nochmal ganz kurz drauf gucken sollte, könnte, gerade auch auf einzelne Spieler. Ich glaube, jeder würde zum Beispiel zustimmen, dass Spieler wie gerade Ranac oder Prass gar nicht so funktioniert haben, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Könnte man noch auf weitere beziehen, vielleicht Berisha, Tabakovic, Yademchi und so weiter. Gibt es da einen, Jonas, bei dem du sagen würdest, ja, ich kann mir mittlerweile erklären, warum es bei dem einen jetzt nicht funktioniert hat bislang?
Also den schlimmsten von allen finde ich eigentlich Berisha. Und da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da mit meiner Meinung nicht zu weit gehe, weil ich glaube, um es mal kurz zu fassen, dass es da menschlich gekracht hat. Dass der ein Umfeld braucht, wo er vielleicht war es in Augsburg so, dass er da als unangefochtener Star gesehen wird, und in einem anderen Umfeld, wo das eben nicht so ist, weil er da auf einen Kramaric trifft, auf einen Baumann trifft, und vielleicht auch nicht von Anfang an seine Leistung gebracht hat, anfangs Schwierigkeiten hatte mit den Fans und dann ging es los mit Reibereien. Dann ist vielleicht Berisha, so war meine Einschätzung, jemand, der, wenn es nicht läuft, vielleicht erstmal die Gründe bei allen anderen sucht, beim Trainer und so weiter. Ne, er war ja auch oftmals sauer bei Auswechslungen und so weiter. Ne, das sind alles Zeichen dafür, dass du erstmal die Gründe bei allen anderen suchst und nicht sagst, so, und jetzt muss ich mich mal zusammenreißen, weil meine Leistung ist bis jetzt einfach noch zu schlecht. Dann kam natürlich auch noch die Verletzung bei ihm dazu, aber grundsätzlich ist das schon ein brutaler Flop. Und das Traurigste ist, er ist jetzt einfach wieder bei uns im Kader. Ne? Also wir müssen ihn halt wieder loskriegen.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, schon mal ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann, weil man muss gleichzeitig ehrlich sagen, vom Niveau, das er hat oder hatte, hätte es natürlich schon funktionieren können. Er war kurzzeitig Nationalspieler und ist sicherlich ein Typ, der grundsätzlich, ja, sagen wir mal, Euroleague-Niveau hat, aber eben nicht in dieser Konstellation und vielleicht auch nicht mit diesem Mindset, könnte man sagen. Ein zweites gutes Beispiel ist vielleicht, weil man es wahrscheinlich erklären kann, Robin Ranac. Wir haben ja schon am Anfang ein bisschen gezweifelt. Dann hat man sich vielleicht ein bisschen davon blenden lassen, dass er ja immerhin 7 Spiele für die tschechische Nationalmannschaft hatte und dass er ja immerhin bei einem der, ja, besseren tschechischen Clubs gespielt hat. Aber ne, wie so oft gilt, aus solchen Ligen Spieler zu holen, birgt natürlich ein gewisses Risiko. Und dann eben auch noch für 8 Millionen. Und dann eben auch noch von einem Team, in dem er nicht viel internationale Erfahrung sammeln konnte. Ne? Seine internationale Erfahrung bezieht sich fast ausschließlich auf die Conference League. Das ist jetzt auch kein total krasses Niveau, gerade eben in den ersten Runden oder in der Gruppenphase. Also, wo soll der an dieses Niveau herangeführt werden? Ja klar, im Zweifel bei uns, aber wir brauchten halt jemanden, der wirklich, wie soll man sagen, der Mannschaft Sicherheit bietet, und diesen einen Spieler gab es halt gar nicht. Und deswegen war das, glaube ich, es ist nicht so, dass man da Ranac den Vorwurf machen kann, sondern sich rückblickend wirklich, wirklich fragen muss, wie konnte man die auf die Idee kommen, dass Ranac diese Lücke stopfen kann.
Ja, weil rückblickend muss man wirklich sagen, Ranac hat ja sogar eigentlich das Glück gehabt, bei einer Mannschaft zu landen, die auf der Innenverteidigerposition massive Unruhe und Probleme hatte. Ja. Und dennoch saß er, mal grob über den Daumen gepeilt, öfter auf der Tribüne als auf der Bank. Ne? Also das muss jetzt vielleicht nicht sein, dass es genauso war, aber er saß einfach auch wahnsinnig oft auf der Tribüne, hat es nicht mal in den Kader geschafft und geschweige denn in die Startelf. Es ist ein absoluter Fehlkauf gewesen, ganz einfach. Ein teurer Fehlkauf.
Absolut. Wie man das jetzt genau einordnet, kommt später bei den Hoffe Awards sicherlich noch zum Tragen, wo wir ja so ein bisschen gucken, wer war eigentlich die Überraschung, der Flop der Saison und so weiter. Aber hangeln wir uns doch mal so ein bisschen weiter, weil zu dem, was wir jetzt besprochen haben, passt ja eigentlich auch die Frage nach dem aktuellen Umbruch ganz gut. Ich würde sagen, der Umbruch läuft jetzt gerade bereits. Und dazu hat Rebecca eine ganz interessante Perspektive. Gerade auch zu dem Thema, ist der aktuelle Umbruch jetzt dringend nötig oder überfällig?
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ist der aktuelle Umbruch jetzt dringend nötig oder überfällig?
Ja, der Umbruch, also das ist ja jetzt kein Riesenumbruch, aber man kann jetzt die aktuelle Phase natürlich schon als so einen kleinen Umbruch bezeichnen. Der ist natürlich nötig, der hat sich ja auch angekündigt, also alleine dadurch, dass ja Herr Schicker und Herr Ilzer ja quasi in der Saison gekommen sind, haben sie ja jetzt auch im Sommer wirklich Zeit, dem Ganzen oder der TSG quasi ihren Stempel aufzudrücken und jetzt endlich die Spieler zu holen, die quasi in das System Ilzer passen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Klar, aktuell ist der Kader natürlich riesig, ja, der muss jetzt ausgedünnt werden, aber es sind ja jetzt noch ein paar Neuzugänge gekommen, also ich sehe das auf jeden Fall als absolut wichtig und ja, vor allen Dingen darf man natürlich jetzt nicht den Fehler begehen, jetzt vielleicht an Spielern festzuhalten, die man ja möglicherweise gar nicht braucht oder einsetzen will und den Kader vor allem zu groß zu lassen. Also da geht es ja dann zum einen um eine Kommunikation ja auch zwischen den Spielern, um Hierarchien, ne? Aber auch zum anderen darum, ich meine, wir spielen ja auch nicht mehr Europa League, also wir haben ja im Prinzip in der kommenden Saison nur die Zweifachbelastung und dafür braucht man auf jeden Fall jetzt nicht so einen aufgeblähten großen Kader. Und ja, ich bin mal gespannt, ja, wie das jetzt in den nächsten Tagen vonstatten geht. Da werden ja sicherlich einige Spieler verliehen, aber auch einige abgegeben. Also ich bin mal gespannt, auf welche Spieler Christian Ilzer am Ende setzt. Denn das ist jetzt für mich im Prinzip so ein bisschen das Spannendste. Wer da am Ende so in Anführungsstrichen vielleicht so seine Lieblinge sind, die dann nachher in der Startelf stehen könnten.
Ja, ganz interessante Perspektive, auch gerade im Hinblick auf, ja, dass man Spieler loswerden muss. Und ich gewinne gerade so ein bisschen die Überzeugung, dass das vielleicht auch schon letzte Saison ein Problem war. Also, dass man ja einfach, würde ich sagen, einige Spieler nicht los wurde, die dann wieder mit einplanen musste. Und die, ja, vielleicht, weil die Spieler nicht zusammengepasst haben oder warum auch immer, einfach nicht funktioniert haben.
Ja, also Rebecca hat da ganz, ganz viele Dinge angesprochen, wo ich einhaken möchte. Zum Thema auch vor allem Kader ausdünnen und neue Hierarchien finden. Das habe ich mir auch alles notiert. Also es ist jetzt, dass der Umbruch jetzt, der Mini-Umbruch oder sozusagen Umbruch heißt ja eigentlich nur, dass Schicker und Ilzer jetzt mal anfangen dürfen, eigenständig ihren eigenen Weg zu gehen. Ne? Und das beobachten wir jetzt halt außenstehend. Aber es ist ganz, ganz wichtig, habe ich mir jetzt erstens notiert, wir müssen wie auch immer Ruhe reinbekommen. Wir Fans, und da nehme ich mich mit ein, ich muss wieder das Gefühl bekommen, durch richtige Entscheidungen, durch positive Ergebnisse, dass da Fachmänner ihre Arbeit tun. Und dieses Gefühl ist mir in den letzten Jahren teilweise abhanden gekommen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich gewisse Entscheidungen nicht nachvollziehen kann. Und das kann natürlich auf dem Niveau nicht passieren. Und Was sind jetzt so Fehlerpunkte, die jetzt passieren könnten? Also ganz, ganz wichtig ist für mich, dass du jetzt nicht mit der Brechstange zu viele Youngster und Neuzugänge auf einmal etablieren willst. Das wäre für mich ein Riesenfehler, wenn du jetzt sagst, so, wir haben jetzt ja ganz, ganz viele junge Leute, wir haben Damar, wir haben Aslani, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Neuzugänge geholt und wir bilden jetzt einfach eine neue Startelf, so wie Christian Ilzer, die sich bei FIFA vorstellen würde. Das wird so nicht funktionieren, weil das sind Menschen. Ich möchte wieder, dass wir eine Einheit sind. Ne? So wie es andere Mannschaften teilweise schaffen, so wie Union Berlin mal in einem guten Jahr oder Freiburg es seit Jahren schafft. Dass man wirklich denkt, boah, das sind vielleicht individuell nicht die besten Spieler der Welt, aber die haben richtig Bock. Die jubeln zusammen nach Toren. Da hat man richtig das Gefühl, dass da Freunde oder zumindest gute Teamkollegen auf dem Platz sind und keine vereinzelten Grüppchen. Und dieses Gefühl muss Christian Ilzer wieder schaffen. Und das größte Problem oder das größte Hindernis daran, dass er es vielleicht nicht schaffen könnte, eine Einheit zu bilden, ist auf jeden Fall dieser große Kader. Wenn ich jetzt den Kader überschlage, David, da müssen über 10 Leute weg, dass das ein vernünftiger Kader ist. Ich weiß, wir haben jetzt noch Erstspieler gekauft und viele kamen jetzt auch nach Laie zurück. Der Kader ist viel zu groß.
Weißt du, Jonas, weißt du es gerade aus dem Stand sozusagen? Wie viele Spieler haben wir offiziell im Kader Stand heute?
Boah, ich würde sagen 42.
Fast so schlimm, ja. 39. Und das ist Irrsinn. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das auch Irrsinn. Ich gucke nochmal kurz, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle.
Ja.
Das ist der größte Kader mit Abstand. Leipzig 35, Frankfurt 35, andere Teams aber wie Bremen oder Leverkusen haben nur 24 oder 25.
Ja, das ist gefühlt wie so eine Resterampe der letzten Jahre. Alles, was du jetzt nicht loskriegst und was noch Vertrag hat und was keiner will, hockt jetzt bei uns noch rum. Und das ist, es sei denn, du willst wieder in alte Zeiten zurück mit Trainingsgruppe 2, Grüße an Tim Wiese, wenn du da nicht zurück willst, musst du Harakiri machen. Dann musst du vielleicht auch mal Dinge tun, die wehtun. Und Dinge tun, die wehtun, heißt, einen Ranac, den du für viel Geld gekauft hast, dann halt auch mal verscherbeln. Das ist dann leider Gottes einfach so, weil der negative Faktor, der ein zu großer Kader hätte, ist, sollten wir mittlerweile wissen, zu groß. Und zum Thema Führungsspieler, mein letzter Punkt noch. Ich brauche von Christian Ilzer, und das wird er bestimmt intern auch tun, aber ich möchte es auch außen sehen, ich brauche jetzt bei dieser neuen Struktur, bei diesem neuen Kader, ganz klare Führungsspieler, die er benennt. Und damit meine ich nicht nur, ja, Baumann hinten, Kramaric vorne, sondern Führungsspieler, und zwar Ankerpunkte auf jeder Position. Ne? Wer gibt den Takt an auf der 6? Wer gibt den Takt an offensiv? Wer ist mein absoluter Stamm-Innenverteidiger? Wer ist mein Abwehrchef? Wer war unser Abwehrchef letztes Jahr? Ich habe keine Ahnung, David. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich will einen fucking Abwehrchef. Und dem da muss man Vertrauen geben, Fehler verzeihen und auch ganz klar Kante zeigen. Das ist mein Mats Hummels oder was auch immer. Und den hatten wir eigentlich seit Jahren nicht mehr.
Ja, ein guter Punkt. Also wen ich da, ist natürlich Ilzers Entscheidung, aber wen ich da automatisch sehe, wer, denke ich, eine große Rolle spielen sollte und wahrscheinlich auch wird, ist sicherlich Anton Stach. Solange wir den noch perspektivisch halten können, gibt es ja schon die ersten Gerüchte. Aber wir haben ansonsten natürlich ganz, ganz viele junge Leute, die schon zum Teil auch auf die Startelf drängen, ne? Wie einen Abdullahu, falls ich es richtig ausspreche, Damar, vielleicht Aslani, Touré und so weiter. Aber wie du schon richtig sagst, für den Teamzusammenhalt sind die jetzt nicht die entscheidenden Spieler. Ne? Zum Glück sind natürlich immer noch Einzelne da, die sehr, sehr erfahren sind, aber die müssen natürlich auch wissen, was ist meine Rolle. So ein Bülter zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob da geklärt ist, inwiefern der da zumindest innerhalb der Kabine eine Führungsrolle hat oder nicht. Die Erfahrung hätte er, denke ich, und die menschlichen Fähigkeiten, aber ob es von ihm erwartet wird oder nicht, weiß er wahrscheinlich Stand heute selber noch nicht so genau.
Mhm. Ich werde auch, das ist jetzt eine steile These und ich bin gespannt, David, ob du mir da zustimmen wirst oder ob du weißt, in was für eine Richtung ich damit will. Olli Baumann ist ja unser Kapitän, ne?
Ja.
Und auch vollkommen zu Recht. Und macht dann natürlich auch gut, auch mit Leistung und alles Mögliche. Aber es gibt ja auch immer wieder diese Debatte darüber, ob ein Torwart denn der Kapitän sein sollte. Ne? Das geht schon zurück seit Oliver Kahn, weil man gesagt hat, eigentlich müsste der Kapitän auf dem Platz stehen. Sehe ich nicht hundertprozentig so. Ich finde, ein Kapitän ist was anderes und du kannst auch ein Kapitän sein ohne Binde.
Ich glaube, das hat Klinsmann damals gesagt und dann Ballack zum Kapitän gemacht, ja.
Hat natürlich auch seine Berechtigung, was er gesagt hat. Aber ich habe das Gefühl, nicht, dass ich Baumann dieses Jahr jetzt die Kapitänsbinde wegnehmen würde. Ist er. Aber ich habe nur das Gefühl, es wäre so langsam an der Zeit. Also ich glaube, Anton Stach beispielsweise, als Beispiel, würde es einen extremen Push geben, wenn du ihm als Zeichen diese Binde geben würdest. Problem haben wir natürlich, dass wir so einen unangefochtenen Kapitän haben wie Olli Baumann, dass du das dieses Jahr noch nicht machen kannst. Aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, so langsam da mal eine neue Struktur reinzugeben. Einfach mal, da hast du auf einmal einen Stach, der den nächsten Schritt geht. Ne? Vom jungen, dynamischen, aggressive Leader jetzt auf einmal so ein bisschen zum Kapitän. Ich glaube, das würde ihm extrem gut tun. Das ist zumindest mein Gefühl. Natürlich weiß ich auch, dass das nicht passieren wird. Und ich wäre auch zutiefst traurig, wenn Baumann nicht mehr die Binde hätte. Wäre Baumann aber nicht da und es wäre beispielsweise jetzt ein anderer Spieler wie Kramaric, würde ich ernsthaft darüber nachdenken, mal so ein bisschen so langsam das Zepter weiterzugeben.
Ja, vielleicht ein kleines Luxusproblem. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt sagen würde, dass bei Baumann völlig unklar ist, wie es weitergeht. Also einfach in der Hinsicht, spielt er noch ein Jahr? Will der vielleicht nächstes Jahr sogar weg? Spielt er noch 2 oder 3 Jahre? Ich persönlich kann mir da alles vorstellen. Und das ist ja schon eine gewisse Unsicherheit, die irgendwie ein Problem ist, die aber natürlich auch bedeuten kann, dass wir Baumann gegebenenfalls auch noch 2-3 Jahre im TSG-Trikot sehen. Und dann wäre es natürlich ein unfassbarer Tritt in die Eier, so jemandem die Binde abzunehmen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich denke, dass man das auch intern kommunizieren kann. Also wer ist im Spielaufbau sozusagen der Taktgeber? Egal ob jetzt mit Worten oder am Ball. Das muss halt wirklich klar sein. Und das war eben auch schon klarer, als zum Beispiel Kevin Vogt oder so noch da war. Mhm. Und das wird sich jetzt natürlich neu sortieren. Und deswegen ist es da auch so wichtig, dass wir, zumindest Mutmaßung, jetzt so einen Spieler wie Machida haben, der zumindest das Format hätte von dem, was er bisher geleistet hat. Ne, denn ja, klar, der kommt jetzt auch nicht aus einer Top-Liga, ist mir alles bekannt, aber er wurde immerhin mit seinem Team Meister in Belgien. Ne, würde ich sagen, Belgien, deutlich stärkere Liga als Tschechien. Und, wie gesagt, Meisterschaft. Und Saint-Gilloire, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat wahnsinnig, wahnsinnig wenig Gegentore gefangen. Und Machida war da der Abwehrchef und kommt jetzt, kein Mensch weiß warum, für unter 5 Millionen vom belgischen Meister zum Fastabsteiger Hoffenheim, bei einem Marktwert von 11 Millionen. Also
weißt du gerade auswendig, wie lange er noch Vertrag hatte?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sehen kann, rückblickend. Ich vermute aber wahrscheinlich noch ein Jahr. Alles andere wäre absoluter Wahnsinn.
Ja, schreibt uns da gerne, wenn ihr da vielleicht schnell genug wart und es damals noch einsehen konntet bei transfermarkt.de oder da Infos habt. Aber na, logischerweise, alles andere wäre ja wirklich Wahnsinn. Bei einem Spieler nach so einer Saison mit so einem Marktwert. Aber da, wir sind ja eigentlich gerade schon mitten in der nächsten Frage. Die nächste Frage nämlich gewesen, wie bewerten wir eigentlich bis jetzt die Transfers? Und ich höre bei dir schon raus, also grundsätzlich bist du da schon echt positiv, vor allem natürlich, wenn man sich die Marktwerte anguckt. Jetzt komme ich aber zu der entscheidenden Frage, David. Und da spreche ich natürlich direkt dich an als größter Pavel-Fan. Als du gesehen hast, dass wir jetzt Bernardo vom VfL Bochum direkt eigentlich da haben wir ja sehr, sehr schnell dann verpflichtet, ne? Mhm. Linksverteidiger, kann auch in der Mitte spielen, von Bochum. Auch schon 30 Jahre alt. Also eigentlich ist er auf dem Papier ein bisschen jüngerer Pavel, ne? Was hast du dir da gedacht, als wir dann quasi gesagt bekommen haben, wir haben uns quasi gegen Pavel entschieden, weil wir Bernardo schon im Visier hatten? Was hast du da gedacht oder was sagst du jetzt darüber?
Ja, es ist schon irgendwie ein ähnliches Profil. Gleichzeitig werden die ja niemals auf der gleichen Position auflaufen. Also ich denke, dass Bernardo linke Innenverteidigung oder Linksverteidigung spielt. Und das sind ja Positionen, die Pavel so fast noch nie begleitet hat. Aber es ist natürlich überraschend, dass man jemanden in der ähnlichen Altersgruppe gehen lässt und dafür dann Bernardo kommen lässt. Der hat natürlich schon auch einiges im Lebenslauf stehen, Bernardo, ne? Gerade auch, als er noch bei Leipzig war und da wirklich auf absolutem Top-Niveau gespielt hat. Auch bei Salzburg, glaube ich, lange gespielt. Also der hat auch viel, viel internationale Erfahrung. Das hat man vielleicht so nicht auf dem Schirm, wenn man ihn als Bochum-Spieler abgestempelt hat. Was ich halt irgendwie ein bisschen irritierend finde, ist, dass er halt von Bochum kommt und Bochum hat Gegentore ohne Ende geschluckt. Gleichzeitig, und das muss man auch so ein bisschen sagen, scheint mir hier ein Zusammenhang zu bestehen zwischen Bernardos Einsatzzeiten und der Gegentoranzahl. Mhm. Also als Bernardo nicht spielen konnte, was in einigen Saisonphasen der Fall war, hat Bochum einfach mehr Gegentore gefangen. Ne? Bochum hat ja unter anderem verloren. 5-0 gegen Bayern, 7-2 gegen Frankfurt, 4-2 gegen Dortmund, 4-0 gegen Stuttgart. Das waren alles Partien, wo Bernardo nicht dabei war. Als Bernardo gespielt hat, waren es im Schnitt tatsächlich weniger Gegentore, als wir gefangen haben. Mhm. Trotzdem hoffe ich, dass man das ordentlich gescoutet hat, dass man wirklich sieht, ich bin da nicht im Thema genug drin, da will ich ganz ehrlich sein, dass man wirklich gesehen hat, okay, Bernardo ist hier die Säule und sein Innenverteidigerpartner war vielleicht das Problem. Weil irgendwo muss das Problem ja liegen, denn Bochum hat, wie gesagt, auch Gegentore geschluckt ohne Ende.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mit Bernardo eher als Außenverteidiger geplant wird und dass es eher so ist wie bei Pavel, dass der grundsätzlich auch innen spielen kann, weil er ja auch mit 1,86 eine gewisse Größe hat.
Aber sorry, ich bin, wer mich jetzt wirklich als schlecht informiert bezeichnet, damit kann ich leben, aber ist Bernardo dynamisch? Ist ein Bernardo wirklich schneller als ein Pavel?
Und ja,
auf wirklich? Jeden
Fall. Wirklich? Ja.
Okay.
Und ich glaube tatsächlich, um das jetzt mal so einzuordnen für mich, ich glaube, man hat da eine, so hart wie es ist für Pavel, eine ganz, ganz rationale Entscheidung getroffen. Man hat wahrscheinlich gewusst, okay, Pavels Vertrag läuft jetzt aus, wir könnten jetzt einen klaren Cut machen. Wir haben mit Bernardo schon Gespräche geführt, wir haben den in der Pipeline und man hat dann einfach gesagt, bei Pavel wissen wir, was wir haben, leider aber verletzungsanfällig und wir kennen sein Maximum, plump gesagt. Wir wissen, was Pavel uns gibt und das ist top, aber wir wissen auch, dass aus Pavel nichts mehr rauszukitzeln ist, dass wenn überhaupt die Kurve nach unten geht, ne? Bei Bernardo ist es ein bisschen anders. Bei Bernardo kannst du sagen, okay, der war jetzt bei Bochum mit einem schlechten Team, aber grundsätzlich hat er, wie du richtig gesagt hast, schon echt und guten Fußball gespielt. Mhm. Und auch natürlich auch selber auch schon auf hohem Niveau gespielt. Also ist das eigentlich so ein Invest in ein mögliches Potenzial, was bei Pavel schon ausgeschöpft wäre. So interpretiere ich das Ganze. Ne? Das und preislich natürlich auch sehr attraktiv, weil er ablösefrei ist. Da wurde eine ganz, ganz rationale Entscheidung getroffen, die ich tatsächlich auf objektivem Boden, wenn du die Pavel-Brille abnimmst, auch leider nachvollziehen kann.
Okay, das akzeptiere ich sogar, ne? Hier als größter Pavel-Fan Stuttgarts. Aber was man da völlig übersieht, würde ich sagen, ist, man hat jetzt kein Backup mehr. Man kann sagen, okay, für Bernardo ist dann Prass der Backup, wobei, vielleicht müssen wir über Prass nochmal reden. Ich weiß nach wie vor nicht, ob ich den überhaupt als Linksverteidiger zählen würde. Aber sagen wir einfach mal, okay, dann haben wir aber kein Backup für Gendre. Außer es kommt noch jemand. Und dann sind wir aus meiner Sicht unterbesetzt. Natürlich sind 39 Leute übertrieben, aber ein Bernardo hat in seinem Leben noch nicht rechts gespielt.
Ich plane irgendwie in meinem Kopf nicht mit Bernardo als Stammspieler. Ich glaube, das ist ein flexibler Backup für hinten.
Also kommt noch jemand?
Ja, würde ich sagen. Weil,
okay,
Weil um mit Prass nach der Saison in die neue Saison zu gehen und zu sagen, das ist mein Linksverteidiger, da musst du aber mehr als nur eine Kerze in der Kirche anzünden.
Ja, okay, dann sind wir da on the same page sozusagen. Aber dann sind wir uns auch einig, dann muss noch was passieren, weil sonst fehlt Pavel ja. Aber klar, Bernardo kam auch ablösefrei, wird nicht mehr Gehalt schlucken als ein Pavel. Und ja, deswegen kann man das vielleicht rein rational so sehen, klar. So, ja. Was haben wir hier noch auf dem Zettel?
Oh, lass mal noch ganz kurz, bevor wir das vergessen. Einfach nur kurz in ein, zwei Sätzen, David, von dir. Dein erster Eindruck zu Abdullahu.
Ja, schwierig. Schwierig, weil ich natürlich jetzt nicht verfolge, was er bisher so gespielt oder geleistet hat. Er ist immerhin ziemlich talentiert. In der Schweiz wird er auch sicherlich vermisst werden. Ist da auch einer der angesagtesten U21-Spieler. Das alles schon. Was man nur auf jeden Fall sagen muss, und ich will jetzt nicht sagen, dass mich das besonders überzeugt oder besonders kritisch stimmt, aber das ist keine, wie soll man sagen, das ist kein spielerischer Achter oder Sechser. Das ist eher so eine Kante. Weil Abdullahu ist niemand, der trifft. Ja. Ist niemand, der Vorlagen gibt. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Baumann eine Vorlage gibt, als dass Abdullahu eine Vorlage gibt. Das heißt, man hat sich da wirklich für einen klaren Sechser entschieden, vielleicht so ein bisschen als Samaseku-Ersatz sogar, mit dem man ja nicht verlängert hat, der am Anfang ja aber viel unter Ilzer spielte.
Ja. Jetzt hast du eigentlich gerade so ein bisschen ausgebreitet und es so ein, ich weiß, du wolltest das nicht, kam jetzt bei dir so ein bisschen eher negativ rüber. Und das ist genau der Grund, warum ich das für einen wahnsinnig guten Transfer halte. Wie gesagt, wir haben auch wieder das Problem, dass er aus Basel kommt. Das heißt, leistungsniveau technisch, er wird sich auf jeden Fall noch gewaltig steigern. Bundesligaspieler zu werden. Aber was das Potenzial angeht, ich habe richtig Bock auf den Jungen. Der Typ ist groß, das ist ein klarer Sechser. Als ich gesehen habe, der trifft nicht und er gibt keine Vorlagen, habe ich mir so ein bisschen gedacht, ja, schade, aber ansonsten wäre er wahrscheinlich auch nicht bei uns, weil was seine Defensiv-Skills angeht, wird der Junge, ich habe viel über ihn gelesen und mir angeschaut, der wird schon mit Granit Xhaka verglichen. Natürlich wird er auch verglichen mit ihm, weil er halber Schweizer und noch so ein bisschen Wurzeln aus dem Kosovo, so ein bisschen Albanien hat. Deswegen natürlich auch, aber natürlich auch aufgrund seiner Größe, seiner Aggressivität. Wenn er jetzt noch die Distanzschüsse von Granit Xhaka hätte, ne, wie ich gerade gesagt habe, dann wäre er wahrscheinlich nicht bei uns. Aber das ist der Typ, der uns von seinem Profil her gefehlt hat. Samuel Sekou ist anders. Samuel Sekou ist ein Staubsauger. Samuel Sekou hat keine Präsenz. Ne? Kanté hat auch keine Präsenz. Der ist einfach auf dem Platz und jemand hat einen Ball und auf einmal ist Kanté da und der Ball ist weg, ne? Weil Kanté ihn gemobst hat. Das ist Samuel Sekou. Und ein Xhaka oder jetzt ein Avdullahu, so wie ich ihn mir in meinem Kopf vorstelle, die haben Aura, wie die unsere Schüler sagen würden. Ne? Die haben Präsenz, die haben Aggressivität, die halten nicht ihren Mund. Also meine Erwartungshaltung ist riesig. Bitte enttäusch mich nicht, Leon.
Okay, das finde ich gut. Ich will nur ganz kurz erläutern, warum das jetzt bei mir so ein bisschen negativ klang. Weil ich sagen würde oder vom Gefühl her sagen würde, dass wir diesen Spielertyp ja sogar schon so ein bisschen haben. Aber klar, vielleicht nicht auf diesem Niveau. Weil...
Wen denn?
Grischa Prömel. Oder was würdest du sagen, wie unterscheiden die sich? Weil ich habe im Hinterkopf eigentlich Grischa Prömel schon... in der Startelf eingeplant. Vielleicht täusche ich mich da aber auch.
Ich glaube, da überschätzt du, glaube ich, Avdullahu. Avdullahu ist viel defensiver und viel ekliger.
Okay.
Ich glaube, Prömel sucht dann doch mehr den Zug nach vorne. Ich glaube, Avdullahu ist wirklich ein Sechser. Ne? Und wahrscheinlich sogar auch noch defensiver als Xhaka, weil Xhaka ist ja jetzt auch eher manchmal so ein bisschen nach vorne. Ich glaube, Avdullahu ist wirklich... ein Defensivspezialist und das würde ich bei Prömel jetzt nicht sehen. Prömel ist ein Box-to-Box-Spieler.
Und gut, aber dann würde
Stach ist eher sogar für mich fast eher ein Offensivspieler, komischerweise. Zumindest wenn er im Mittelfeld eingesetzt wird. Und deswegen hat das so ein bisschen. Und Grilic, dem fehlt natürlich komplett diese Aggressivität im Mittelfeld defensiv gesehen. Und deswegen glaube ich schon, dass Avdullahu da was reinbringt, was wir so auf dem Niveau noch nicht hatten.
Zumindest perspektivisch, wenn ich es richtig verstehe oder sehe, dann könnte natürlich Stach-Avdullahu eine interessante Kombi sein. Wird dann natürlich sehr, sehr schwierig für einen Prömel oder einen Geiger. Ne?
Ja, natürlich, aber erstmal ist Prömel noch verletzt, der muss auch erstmal wieder zurückkommen. Und zweitens mal, ein bisschen Konkurrenzkampf schadet nie.
Das stimmt, aber man muss sich, glaube ich, schon entscheiden, weil ja potenziell auf der 6 oder 8 jetzt ein krasses Überangebot herrscht. Natürlich mit sehr unterschiedlichen Spielertypen, ne? Aber gucken wir mal kurz, wer alles auf der 8 spielen kann, aktuell. Nur ganz kurz. Stach, Avdullahu, Grilic, Hyrilänen, Tohumschu, Prömel, Geiger, Becker, Damar. Ich weiß, ganz unterschiedliche Profile, aber da müssen ja locker 3 weg.
Erstens mal ja, kann ja noch passieren. Mhm. Und ich glaube, so langsam ist der Zug abgefahren, Dennis Geiger als Stammspieler zu sehen.
Nee, nicht als Stammspieler. Aber trotzdem müssen 3 weg. Auch wenn du, weil wie gesagt, Rebecca hat es richtig gesagt, wir spielen nicht in 3 Wettbewerben.
Ja, vielleicht war es das auch dann schon, wie gesagt, ich will jetzt nicht vorweggehen. Ich sage jetzt dazu nichts, weil ich glaube, dieses Jahr bei dem Transferkarussell wird es auch sehr, sehr viel darum gehen, wer gehen muss und kaum wer kommt. Deswegen sage ich jetzt dazu einfach mal nichts.
Gut, bevor wir jetzt zu viel in die Zukunft blicken, das ist ja heute gar nicht so sehr unsere Aufgabe, machen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Gerade eben auch mit der Frage, was vielleicht noch eine Erklärung sein könnte für diesen schlechten Tabellenplatz. Wir haben jetzt schon so ein bisschen aufgeworfen, okay, vielleicht war das Team zu schlecht zusammengestellt und der Trainer konnte sicherlich auch zu wenig Einfluss üben auf die Zusammenstellung des Kaders plus die ganzen Altlasten. Aber was ich auch sehr interessant finde, ist die Frage, ob die ganze Unruhe und die schlechte Stimmung Auswirkungen auf die Ergebnisse gehabt haben. Und ja, wenn ja, wie groß? Denn wir erinnern uns nochmal, Rosens überraschende Entlassung, die zu einem furchtbaren Zeitpunkt kam, Kramaric's Wutrede, Fanproteste, fast in Vergessenheit geraten und so weiter. Und auch das habe ich vor der Sendung Rebecca gefragt, wie sie die Auswirkungen darauf, davon auf die Saison einschätzt.
Natürlich ist das ja nicht nur aus meiner Sicht so, dass das Unruhe reingebracht hat, sondern das haben ja natürlich auch Herr Schicker und Herr Ilzer ja auch selber immer wieder betont, wenn auch durch die Blume, aber dass sie ja die Vergangenheit ganz gerne ruhen lassen wollen und sich auf ihre Arbeit und ihre Ziele mit der TSG konzentrieren wollen. Aber das war natürlich in der vergangenen Saison einfach schwer, wie das schon alles anfing und die Rosenentlassung und was das alles dann mit sich getragen hat. Dafür konnten die zwei nichts, aber sie sind natürlich dann mitten reingeplatzt quasi in die Saison und haben natürlich die Auswirkungen zu spüren bekommen. Von daher ja, hoffe ich jetzt auch, dass man da jetzt wirklich mit der neuen Saison auch an diese ganzen Sachen einen Haken machen kann. Also sowohl von der Fanseite, dass man sagt, so, wir lassen uns jetzt darauf ein, als auch von Vereinsseite. Ich finde es auch ganz gut, muss ich sagen, dass der Verein jetzt gesagt hat, wir gehen auch weiter mit Schicker und Ilzer diesen Weg und jetzt nicht im Sommer schon wieder irgendwie einen Umbruch gemacht hat, sondern jetzt zu sagen, okay, die beiden brauchen ein bisschen Zeit und die wollen hier ihr System etablieren. Und dafür muss jetzt halt vor allem Ruhe reinkommen und das ist auch ganz wichtig. Ja, ich habe da auch mit ein paar Fans gesprochen am Trainingsauftakt und die Fans waren sich auch einig, dass es auf jeden Fall jetzt viel Ruhe braucht und dass man am Ende dann auch happy ist, wenn man dann schon irgendwie auf Platz 10 oder auf einem knappen einstelligen Tabellenplatz landet. Also, dass die Ansprüche jetzt auch nicht wahnsinnig hoch sind. Ne? Wir wollen jetzt nicht wieder in die Europa League oder sonst irgendwas. Klar, schon, aber ne, wir backen jetzt erstmal kleine Brötchen und wir wünschen uns einfach mal eine Saison, in der Ruhe ist sozusagen, Ruhe um diesen ganzen Verein und auch ein bisschen Ruhe, was die Tabellensituation angeht. Und ja, dafür sind ja jetzt eigentlich die Weichen gestellt, ne? Wenn der Kader jetzt entsprechend noch formatiert wird, sozusagen, dann sind die Bedingungen ja eigentlich gut, um dann wirklich auch eine, ich sag mal, relativ entspannte Saison in einem Tabellenfeld zu spielen, in das man ja auch, ich sag mal, jetzt von der Finanzkraft hingehört.
Ja, ganz spannend. Das Wort Ruhe habe ich jetzt häufiger gehört und ich glaube, das wünschen sich alle, ne? Egal ob Ilzer oder wir. Aber wie bringt man denn jetzt eigentlich Ruhe rein? Das ist ja auch eine spannende Aufgabe, weil der Umbruch schafft ja erstmal so ein bisschen Unruhe zusätzlich.
Ruhe kommt, so plump wie es klingt, durch Ergebnisse. Ja. Das ist einfach so. Wir sind am Ende vom Tag sind wir im Leistungssport. Das heißt, wenn du in den ersten Spieltagen, die ersten 5 Spieltage, deine entsprechenden Punkte holst, dann hast du dir die Ruhe verdient, auch mal ein bisschen durchatmen zu können. Das ist leider einfach so. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Christian Ilzer einfach angeschossen in die neue Saison geht, aufgrund seiner letzten. Und ja, er wird jetzt einfach in den ersten Spieltagen gemessen. Und nur so bekommst du Ruhe rein. Aber ja, ich möchte auch noch kurz was dazu sagen. Zum letzten Jahr, nämlich 2 Dinge würde ich gerne sagen. Also erstens mal ist es natürlich ein riesiges Problem gewesen, auch für die Mannschaft. Ich glaube auch in solchen Aussagen wie von Kramaric, seiner Wutrede, hat sich geäußert, dass die Spieler das berührt hat, wie viele Nebenschauplätze es einfach gab. Dieses verpasste Transferfenster im letzten Jahr, im Juli, als Alex Rosen eigentlich kaum noch was gemacht hat, weil er schon kurz vorm Abschuss stand, ist eine Vollkatastrophe gewesen. Das hatte Einfluss auf die gesamte Saison. Und ich möchte auch nochmal Matarazzo mit einbringen, der es meiner Meinung nach nicht verdient hatte, wie in den ersten 10 Spieltagen in der letzten Saison mit ihm umgegangen wurde. Der Mann war davor lange da, hat 67 Spiele, war er unser Trainer, hatte einen Punkteschnitt von 1,28, was mit Sicherheit nicht gut ist, ne? Aber jetzt auch nicht so verkehrt, wenn du bedenkst, dass Ilzer bis jetzt einen hat von 0,93. Und trotzdem musste dieser Mann 10 Spieltage einen Verein trainieren, bevor er gefeuert wurde, wo eigentlich klar war, dass keiner von den Leuten, die was zu bestimmen hatten, hinter ihm standen. Und das war einfach grundsätzlich schon mal ein Riesenproblem und es tut mir auch noch rückblickend leid für Matarazzo.
Ja, also dieser Eindruck entsteht auf jeden Fall auch aus meiner Sicht klar, dass man mit Matarazzo gar nicht weitermachen wollte, sondern ja, Schicker sehr wahrscheinlich zumindest diese Graz-Connection wiederherstellen wollte. Aber klar, wir wissen es nicht ganz sicher, wer weiß, wenn der Schnitt besser gewesen wäre. Aber ja, also ich glaube, Matarazzo hat man da wirklich Und zum Teil auch, muss man nochmal sagen, ohne Not enteiert. Weil, guck mal, es ist ja nicht... Klar, Kramer kam dann, Kramer war in diesem Job auch irgendwie neu, das muss man ihm verzeihen. Alles gut. Aber dass es offensichtlich so wenig Kommunikation gab zwischen Matarazzo und Kramer und dann Matarazzo und Schicker, das finde ich eigentlich bis heute eine Frechheit. Und Matarazzo ist ja so ein entspannter Typ gewesen und wie ich weiß, auch ziemlich beliebt bei den Journalisten gewesen. Niemand, der so provoziert, jemand, mit dem man gut reden kann, auch wenn die Mikros mal aus sind und ähnliches. Und dass der sich dann sogar dazu hinreißen lässt, mehrfach durch die Blume zu sagen, dass er ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat und dass ihn das ziemlich stört, zeigt eigentlich nur, man hat den Mann eigentlich schon 3 Monate vor seiner Entlassung komplett enteiert. Und das ist schon rückblickend eigentlich immer noch frech und einige von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, sind ja immer noch da. Zum Beispiel Kramer und Rosen. Ja, Quatsch, Kramer und Kramer und Schicker, um Gottes Willen.
Ja, so, Kramer Rosen natürlich und Schicker. Kann man sich rückblickend jetzt nur entschuldigen, gehört natürlich zu unserer Vergangenheit, aber mit Sicherheit muss man sagen, dass nur weil Ilzer dann kam ab Spieltag 11 und mit seinem ersten Spiel gegen Leipzig ja auch gleich so ein Hurra-Ergebnis hatte mit diesem wunderbaren 4:3, deswegen war die Mannschaft natürlich vorab angeknackst, weil einfach die Phase vor Ilzer ging nicht an der Mannschaft vorbei. Da hat es schon gebrodelt, das ist einfach klar. Nicht, dass da Matarazzo dran schuld war, aber auch um Ilzer ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne? Wir kommen später noch auf Ilzer zu sprechen, denke ich. Aber nur um ihn ein bisschen in Schutz zu nehmen, die ersten 10 Spieltage liefen einfach suboptimal und da hatte Ilzer gar nichts damit zu tun. Ja, aber ja, grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass man dass das nicht seine gesamte Ausrede sein kann von Christian Ilzer.
Nee, insgesamt haben wir es ja auch schon mehrfach gesagt, ich glaube gerade so zwischen Januar und Mai. Das gleichzeitig Beruhigende wie auch Beunruhigende ist ja eigentlich, dass sich zwischen den ersten 10 Spielen unter Matarazzo und den folgenden, weiß ich nicht, 25 unter Ilzer ja eigentlich nicht viel geändert hat. Bisschen die Spielweise, aber man hat weiterhin sehr viele Gegentore geschluckt, man hat weiterhin nur ungefähr 1 Punkt im Schnitt geholt und es gab weiterhin keinerlei Konstanz. Also eigentlich haben Matarazzo und Ilzer innerhalb dieser Saison beide nicht abgeliefert, während man Matarazzo immer noch anrechnen muss, dass er in der Saison davor ja, ich glaube, einen Punkteschnitt von 1,5 etwa hatte und uns, wenn auch etwas glücklich, in die Euroleague geführt hat. Das muss in Ilzer noch beweisen, denn, auch das würde ich nochmal sagen, auch der Kader im Jahr davor war sicherlich nicht mehr etwas, was sich jetzt Alexander Rosen in seinen Lebenslauf schreiben würde. Also, so sehr ich ihn auch heute noch so ein bisschen vermisse, so rein emotional, so sehr muss man auch sagen, dass so seine letzten 1-2 Jahre nicht mehr so stark waren, wie gerade die Zeit irgendwie zwischen 15 und 19 beispielsweise.
Ja, mit Sicherheit. David, wir wurden ja am Ende 15. ne? Ja. Mit 32 Punkten.
Ja.
Am 10. Spieltag nach der Entlassung von Matarazzo, wie viel da waren wir da?
14.
Ach, nö, auch 15.
Ja, das passt ja genau zu meiner These. Ja. Wirklich ein komplettes Treten auf der Stelle.
Welchen Punkteschnitt hatte denn Matarazzo nur in der Saison, also in der jetzigen Saison, in der abgelaufenen Saison, in den 10 Spielen?
1,0.
Nö, 0,9. Welchen Punkteschnitt hat Ilzer?
0,9.
Richtig, 0,93. Witzig, ja. Oder? Hat sich nichts verändert.
Und ich glaube deswegen, dass man die Probleme nicht bei Ilzer und bei Matarazzo in erster Linie suchen sollte, zeigt ja auch so ein bisschen die Dünnhäutigkeit. Ne? Rebecca hat so ein bisschen angesprochen, wie dünnhäutig man aus meiner Sicht zumindest da teilweise reagiert hat auf Nachfragen zu dem, was Kramaric und Geiger und so angesprochen haben. Auch wenn es ja zu großen Teilen Sachen betroffen hat, die schon in der Vergangenheit lagen. Ne? Weil man sich eben, ne, oft ist es doch so, wie sagt man, angeschossene Hunde bellen. Ne? Also wenn man sich irgendwie getroffen fühlt oder das Gefühl hat, ja, das bohrt jetzt wirklich in der Wunde, dann packt man den Ellenbogen raus. Und dieses Gefühl hatte ich schon ein paar Mal auch bei den PKs.
Ja, mit Sicherheit. Okay, David, gehen wir doch einen Schritt weiter. Der nächste Punkt wäre jetzt, ne, auch so ein bisschen auf die Vergangenheit bezogen, aber auch so ein bisschen die Zukunft. Ilzer sagt ja immer wieder, was für eine Spielweise er eigentlich gerne spielen möchte. Nämlich aggressives Gegenpressing, eher so Konterfußball. Ne? Ja. Kannst du jetzt erstmal kurz bewerten, wie du denn findest, wie das bis jetzt funktioniert hat und natürlich auch, ob du denn das für einen guten Ansatz für die neue Saison, ob du das für einen guten Ansatz hältst.
Ja, also ich glaube, wir haben erkennen lassen, dass wir uns noch ein bisschen schwer tun mit Christian Ilzer, aber das liegt natürlich auch immer daran, dass uns die gemeinsamen Erfolgserlebnisse fehlen. Da kann jetzt Ilzer selbst wenig dafür. Matarazzo hat das einfach schon so ein bisschen gezeigt als Co-Trainer oder auch als Cheftrainer, als wir Siebter wurden. Aber was ich Ilzer wirklich hoch anrechne im Vergleich zu Matarazzo, ist zumindest die Spielidee, die Matarazzo so nie hatte. Ne? Matarazzo hat da schon ein viel, wie soll ich sagen, ja, klarerer Plan ist jetzt auch falsch, sondern vielleicht einen kontrollierteren Spielstil. Und Christian Ilzer will halt ganz gerne das, was man mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen als RB Leipzig-Schule bezeichnet, aber was ja eigentlich viel auch von Rangnick und Klopp kommt, bewertet, also so eine Mischung aus Gegenpressing, schneller Konter und Kick and Rush. Und das ist ja eigentlich schon Hoffenheim-DNA. Und wenn das zusammengeht mit dem, was Ilzer will, ist das ja erstmal sehr gut. Jetzt muss man es aber halt schaffen, den entsprechenden Kader zu bauen. Denn in der letzten Saison hat es gar nicht gepasst. Zwei Belege oder Begründungen, warum es nicht gepasst hat. Erstens, ich würde sagen, Ilzer hat seinen eigenen Weg phasenweise verlassen. Und halt gar nicht mehr das gespielt, was er teilweise gespielt hat oder spielen wollte. Gegen Leipzig hat das im ersten Spiel noch krass funktioniert. Auch zwischenzeitlich, hin und wieder mal. Aber phasenweise hat man sich halt auch einfach hinten reingestellt. Und da war gar nichts mehr mit schnellem Konter und Gegenpressing. Und das zeigt mir so eine Mini-Resignation, die, glaube ich, ehrlicherweise beinhaltet, mit diesem Kader wird's nix. Wir hatten ja auch wirklich, muss man ehrlich sein, massive Geschwindigkeitsprobleme zum Teil. Gerade dadurch, dass dann auch noch ein Bebu ausgefallen ist, auch noch ein Bülter ausgefallen ist. Dann hat man Touré geholt, dann ging's wieder so ein bisschen. Ne? Aber deswegen ist das jetzt erstmal was Gutes und erstmal stimmt mich das optimistisch, muss man jetzt halt in der Vorbereitung konsequent durchziehen und ich hoffe sehr, dass Ilzer jetzt in dieser Trainingswoche erkennt, okay, das kann mit Leuten wie Abdullahu und so weiter vielleicht knappen. Abdullahu ist natürlich jetzt niemand, der das spielerisch entwickeln kann, aber der vielleicht für die Balleroberung sorgen kann.
Ja, oder der auch einfach die Fäden beisammen hält, ne? für die notwendige Struktur sorgt.
Ja, ja, ja.
Also grundsätzlich muss ich auch sagen, David, ich finde es sehr, sehr positiv, dass Ilzer mit einer klaren Spielidee zu uns kam. Weil ich finde auch, dass die größten Trainer, ne, egal an wen du jetzt denkst, lass es Mourinho sein oder Pep oder Klopp, wer auch immer, die haben eine klare Spielidee und kommen dann zu der Mannschaft und versuchen, die schrittweise zu verankern. Ne? Die haben natürlich dann auch teilweise mehr Geld. Wenn ich Pep Guardiola bin und ich komme zu City und ich habe erstmal eine Milliarde, um jeden Spieler der Welt zu holen, dann macht es natürlich deutlich einfacher. Aber grundsätzlich finde ich schon, ein Trainer sollte den Fußball eigentlich, also sollte eine klare Meinung haben über Fußball, wie er den gern hätte und sollte davon dann auch nicht abweichen. Königsdisziplin ist natürlich dann immer, mit unterschiedlichen Gegebenheiten, die die Mannschaft dir gibt, dann das Beste daraus zu machen. Aber dann bist du wahrscheinlich eher der Typ Feuerwehrmann, ne? Den du natürlich langfristig nicht haben willst. Oder du bist dann irgendwie so Felix Magath, der die einfach so lang schleift, bis es eben funktioniert, weil sie Angst haben, ne? Keine Ahnung. Aber das ist ja nicht das, was du langfristig möchtest. Absolut. Also deswegen ist es ja einfach so, grundsätzlich ist ja einfach, um das Phrasenschwein mal zu bedienen, jeder Ansatz, der am Ende funktioniert, ist der richtige. Ne? Deswegen finde ich es gut. Und ich finde es auch einen super attraktiven Ansatz. Also ich persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung, spiele deutlich lieber Gegenpressing mit schnellem Fußball nach vorne, wo du dann vielleicht auch mal 40-45% Ballbesitz nur hast, als dieses Hin- und Hergeschiebe. Ich bin kein Freund davon. Ich hasse es. Ich gucke auch, ne, wenn du dann Compilations anguckst von Barcelona oder von Pep Guardiola, wie dann die Tore entstehen, das ist wunderschön. Aber grundsätzlich dieses Hin- und Hergeschiebe, dieses den Gegner müde passen, finde ich langweilig. Mag ich nicht und glaube ich auch nicht, dass es auf dem Niveau, wo wir sind, auch fruchtet. Deswegen finde ich es einen guten Ansatz für das Niveau, auf dem wir spielen. Aber dieses Gegenpressing, also dieses System, dieser Ansatz, ich halte den für höchst anspruchsvoll. Du brauchst läuferisch ein Top-Level. Du brauchst eine Einheit. Du brauchst ganz klare Abstimmung und Strukturen. Und, jetzt geht es natürlich auch ins Geld, du brauchst, wie du es richtig gesagt hast, wahnsinnig schnelle Stürmer. Deswegen bin ich, und deswegen würde ich es einfach so festhalten, ich bin gespannt, wie Christian Ilzer den Ansatz jetzt umsetzt, weil jetzt kann er einkaufen, jetzt kann er sein Team entwickeln und ab jetzt wird er auch massiv daran gemessen.
Ja, und das wird sicherlich auch eine Frage sein in unserem großen Transferkarussell. Wir haben gefühlte 49 Stürmer im Kader. Und jetzt zu gucken, wer sind da die Richtigen für dieses System und wer sind vielleicht auch charakterlich die Richtigen, das wird jetzt in den nächsten Wochen sehr, sehr interessant, weil das kann und wird so nicht bleiben, wie es jetzt gerade ist. Nur mal kurz zum Spaß. Wen haben wir gerade im Kader, der für die erste Mannschaft geplant und auch Vertrag hat? Mokwa, Bebu, Yadimchi, Tabakovic, Berisha, Lemperle, Mörstedt, Aslani, Orban, Loschek, Bülter. Ja, man könnte auch noch Touré und Kramaric dazu rechnen. Utopisch. Und ich glaube, das wird in unserer nächsten Folge ein großes, großes Thema werden.
Genau. Dann, David, eine so ein bisschen abschließende Frage, bevor wir dann so langsam zu den Hoffefunk Awards kommen, die ja dann auch nochmal so den Rahmen der letzten Saison bilden. Wenn du jetzt in die neue Saison blickst, wir haben uns jetzt ja auch so ein bisschen darüber unterhalten, ne? Viel abgewogen, positiv, negativ. Was hast du jetzt für eine Stimmung? Also glaubst du, dass wir, du kannst auch gerne schon mal so ein bisschen festhalten, ich weiß, der Kader ist noch nicht fertig, aber was ist jetzt auch deine Erwartungshaltung an die neue Saison? Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Erwartungshaltung an die neue Saison, und da kann jetzt jeder einzelne Zuhörer, jede Zuhörerin, kann mal kurz auf Pause drücken und kann sich überlegen, was ist die eigene Erwartungshaltung?
Ja, bei mir wäre es eigentlich jetzt gar nicht so sehr am Tabellenplatz gemessen, ne? Ob wir jetzt 8., 9., 10., 11. werden, das ist alles gar nicht so entscheidend, sondern vor allem, dass man sieht, erstens, okay, dieser Ansatz, den Christian Ilzer offensichtlich verfolgt, den er ja auch kommuniziert, den sieht man auf dem Spielfeld und zwar regelmäßig. Hat man bisher jetzt ehrlicherweise noch nicht. Und zweitens natürlich, dass die Spieler das Ganze für sich annehmen und man eben auch diese jungen Spieler integrieren kann. Und dass man da, du hast es eben schon mal gesagt, eine gute Balance findet zwischen Leuten wie jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal Kramaric oder Baumann oder Bernardo und aber auch den jungen Wilden wie Abdullahu oder sagen wir Chavez, der ja auch sicherlich zu den Jüngeren gehört. Und last but not least, dass man nicht wieder regelmäßig Phasen hat, wo man 4, 5 Spiele in Folge einfach nicht punktet. Ja, das ist jetzt wirklich eins der größten Probleme, dass man manchmal das Gefühl hat, das ist hier Lotterie. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass viele Trainer jetzt kein klares System mehr verfolgt haben oder auch konnten. Und das haben wir am Anfang ja auch besprochen, dass das auch wieder viel mit Transfers und Altlasten im Kader zu tun hat. Aber insgesamt, ne, wenn ich nochmal so eine Skala benutzen sage, würde ich sagen, zwischen skeptisch und optimistisch bin ich bei 6 von 10 vielleicht. Und das ist auch die letzte Frage, die ich Rebecca Allgeier ebenfalls gestellt hat, wie sie jetzt in die neue Saison blickt.
Ich gehe immer optimistisch und total hoffnungsvoll in die Saison und habe wirklich eigentlich ein gutes Gefühl. Also wirklich, der Verein ist total bemüht. Also jetzt nochmal den Trainingsauftakt, nochmal auf den Trainingsauftakt zurückzukommen. Auch da hat der Verein super viel angeboten für die Fans mit einer Tombola und dann, klar, Autogrammstunde gibt's immer und Hoffi Express und für die Kids was angeboten. Und ich war wirklich erstaunt, also ich glaube, es waren doppelt so viele Menschen da oder doppelt so viele Fans war da wie im vergangenen Jahr. Also es war richtig gut was los und man hat auch gemerkt, der Support ist auch da, der Menschen, und die geben jetzt auch dem Trainer und dem Sportdirektor eine echte Chance. Und das macht mich auf jeden Fall sehr zuversichtlich, weil am Ende funktioniert es auch nur, wenn alle im Verein an einem Strang ziehen, so heißt es. Und von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich meine, mit den Leuten, die wir ja sowieso noch haben, aber die wir ja, letzte Saison nichts beitragen konnten, wie zum Beispiel Grischa Prömel. Wenn wir solche Leute ja auch wieder auf dem Rasen haben und in der Mannschaft, dann bin ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass das eine, ja, ich sag mal, eine vernünftige, gute, ordentliche, vielleicht auch ein bisschen entspanntere Runde werden kann.
Das finde ich auch ganz interessant, ne? Habe ich nämlich so gar nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass tatsächlich, ich habe es noch mal nachgelesen, über 1000 Fans bei der Saisoneröffnung, beim Saisonauftakt da waren jetzt und letzte Saison waren es einfach nur 500. Also irgendwie scheint sich dieser kleine Umbruch schon in so eine kleine Euphorie umzumünzen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch einfach mal das Gefühl, dass mal wieder was Neues passiert. Nicht täglich grüßt das Murmeltier, weil das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Aber wenn ich daran denke, ob ich optimistisch oder skeptisch bin, ich bin auch eher so das Team, ja, ich habe wieder Bock, ich bin voll optimistisch, aber so langsam kommt natürlich das Gedankenkarussell rein. Ja, gefühlt war ich das aber die letzten Jahre immer. Und manchmal ist es halt auch richtig schief gelaufen, ne? Also deswegen, aber wirklich nochmal die Gründe, warum man optimistisch sein kann, allein schon das, dass wir vielversprechende Transfers haben. Und da zähle ich übrigens auch Mohamed Damar und Fisnik Aslani natürlich mit rein, die eine sehr große Erwartungshaltung jetzt mittlerweile haben. Und wir sind dieses Jahr früh, wir sind aktiv, das heißt, wir arbeiten. Also man sieht, wir sind einfach früh daran, uns auf die Saison vorzubereiten, was wir letztes Jahr nicht waren. Und deswegen kann man hoffnungsfroh sein. Ab jetzt möchte ich natürlich einfach nur in einer gewissen Frequenz auch Abgänge sehen, weil ansonsten mache ich mir wirklich, wirklich Sorgen. David, ein Punkt noch zu jungen Spielern. Ist dir eigentlich aufgefallen, und da bitte mal kurz dein Statement dazu, welche Rückennummer Mohamed Damar bekommen hat?
Ja, die 10.
Krass, oder?
Das sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. Du gibst jetzt niemandem die 10, den du als regelmäßigen Ersatzspieler einplanst, zumindest normalerweise, ne?
Und David, hat Berisha, bevor er gegangen ist, die 10 oder die 7 gehabt? Die 10, oder?
Ich glaube auch.
Die Berisha hat auch die 10 gehabt. Und Berisha kam jetzt zurück und hat jetzt offiziell die 32 bekommen. Das heißt, ich glaube, ihm wurde gesagt, hör mal zu, wir versuchen dich loszubekommen. Weil wenn wieder mit dir geplant werden würde, dann würdest du ja deine alte Rückennummer zurückbekommen, ne?
Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein gewisses Zeichen, so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, manchmal ist natürlich auch da eine schlechte Absprache vorhanden, dass natürlich jetzt auch bei so einer Trikotpräsentation oder so, wenn du da ein Video siehst, da werden natürlich in der Regel Spieler hingestellt, die eine Zukunft beim Verein haben. Ja. Und da war jetzt, ja, überraschenderweise auch so ein Berisha halt nicht zu sehen.
Ich find's gut.
Ja, ja.
Dass da mal die 10 bekommen hat. Ich find's cool.
Also ich finde beide Entwicklungen eigentlich sehr nachvollziehbar. Ist natürlich schon so ein gewisser Druck, den Mohamed Damar spürt, aber man hat mit ihm ja auch langfristig verlängert. Sicherlich auch wichtig, dass Schicker das erreicht hat. Vertrag, ich glaube jetzt noch 3 Jahre sogar, aber wurde offiziell meines Wissens nach nicht verkündet. Ich hoffe halt, dass er jetzt schon das Niveau hat, weil klar, er hat mit Elversberg vorne mitgespielt, aber wir sehen ja selber, wer bei uns alles im Kader steht. Und da kann natürlich im schlimmsten Fall schon sowas passieren, wie dass dann eben ja ein Stach oder ein Kramaric halt auf der Position spielt.
Ja, aber ich bin da wirklich zuversichtlich, dass das, was war, was Damada natürlich auch in den Vertragsverhandlungen überzeugt hat, dass man ganz klar ihn wollte. Ne? Man konnte natürlich auch sagen, das ist auch ein Zeichen einfach zu sagen, wie ja, so eine Kapitänsbindeübergabe. Ey, du bist ein junger Typ, aber wir haben gesehen, was du da in Elversberg abgerissen hast, dass du der Grund bist, zusammen mit Aslani, dass Elversberg fast die Sensation geschafft hat. Und wir sehen das. Und du bist ein Eigengewächs. Wir haben da Hoffnung und deswegen kriegst du jetzt einfach schon mal Vorschusslorbeeren, die er sich verdient hat. Finde ich absolut gut. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte sich jemand anderes in Rage gespielt, der die 10 unbedingt verdient hätte. Ich meine, Berisha hat die sich einfach geholt ohne Grund. Ne?
Das Gefühl entsteht so ein bisschen. Der Einzige, der sie natürlich mehr als verdient hätte, trägt gefühlt seit 40 Jahren die 27. Also ist dementsprechend auch kein großes Thema.
Ja, aber das ist so eine Statement-Nummer. Das ist wie, wenn du in der Formel 1 darfst du ja die Nummer 1 nehmen, wenn du im vorherigen Jahr die Also Gewinner warst, ne? Wenn du Weltmeister bist, was Verstappen ja dann auch gemacht hat. Hamilton hat es zum Beispiel nie gemacht. Der hat gesagt, ich behalte die 44, weil die 44 ist meine Nummer, ne? Ist halt eine Statement-Nummer.
Ganz genau. Und ich verstehe das auch, wenn ich jetzt jahrelang immer die gleiche Nummer gehabt hätte. Irgendwo logisch.
Gibt ja sogar Leute, die bauen damit eine ganze Marke auf, ne? CR7 oder so.
Stimmt, ist ein Punkt, ja. Der hat auch nie die 10 gehabt, meine ich zumindest.
Er hat am Anfang, als er zu Real Madrid ist, musste er mal kurz die 9 tragen. Weil welcher Spieler bei Real noch die 7 hatte? David?
Luis Figo?
Nee, Raúl González Blanco.
Ja gut, auch natürlich eine echte Real-Legende. Der kann man die natürlich nicht wegnehmen.
Genau.
Ah, Raúl, ja geil. Hat auch nochmal eine ganz gute Phase bei Schalke 04 gehabt dann.
Ja, absolut guter Typ. Genau, perfekt. Okay, David, hast du noch was oder können wir dann jetzt zu den Hoffefunk Awards kommen?
Wir verleihen jetzt die Awards und ich würde sagen, wir machen das quasi abwechselnd.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran... Du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Wir verleihen jetzt die Awards und ich würde sagen, wir machen das quasi abwechselnd. Also die erste Kategorie präsentiere ich und ich frage dich dann zuerst nach deinem Namen und wir gucken mal, ob wir da... in eine ähnliche Richtung gehen oder eben auch nicht.
So machen wir es.
Fangen wir vielleicht nicht mit dem wichtigsten Preis an, ne? Das ist ja der Spieler der Saison, sondern fangen wir vielleicht an mit was Negativen. Können wir es auch wieder vergessen. Mhm. Wer war denn aus deiner Sicht der Flop der Saison?
Jetzt wird's hart. Es wird hart.
Okay.
Ich habe mich dazu entschieden, weil es einfach ganz, ganz viele Flops gab. Ne, du könntest jetzt leicht sagen, du könntest Ranac sagen, du könntest vielleicht auch so ein bisschen, ne, vielleicht so ein Orban überlegen, einfach nur aufgrund seiner Erwartungshaltung, dass er dann eigentlich nie so richtig seinen Stammplatz bekommen hat und so weiter. In so einer schlechten Saison ist es sehr, sehr schwer, da den großen Flop herauszunehmen. Ne? Logisch.
Ja.
Für mich ist der Flop... Ilzer.
Ui, okay. Hatte ich jetzt Ilzer gar nicht auf dem Zettel, den Trainer. Begründe es kurz.
Genau, also, ne? Und nicht nur deswegen, weil er am Ende natürlich auch als Trainer die Verantwortung trägt. Das ist natürlich auch ein Mitgrund. Ich denke mir auch so ein bisschen, wenn es so viele Flops gab, dann nicht, dass du schuld bist, aber dann musst du als Trainer halt auch so ein bisschen die Verantwortung tragen. Ne? Ich finde es gut, dass er weiterhin die Chance bekommt. Und das soll nicht heißen, dass ich jetzt nicht mehr Team Ilzer bin und dass ich mir wünsche, dass er zeitnah gefeuert wird. Keineswegs. Aber die letzte Saison, wir haben es gesagt, schlechter Punkteschnitt, Mannschaft 0,0 weiterentwickelt zu Zeiten von Matarazzo, riesige Erwartungshaltung gehabt, getrommelt bei der Pressekonferenz wie ein Weltmeister, leistungstechnisch sehr, sehr wenig dahinter und deswegen aufgrund der hohen Erwartungshaltung der Flop dieser Saison für mich, Christian Ilzer.
Ja, würde ich vielleicht unterschreiben, wenn es jetzt noch Mai wäre. Aber jetzt so aus der Perspektive Juli wahrscheinlich nicht mehr einfach, auch weil ich den Vergleich mit Matarazzo sehe, mir nochmal den Kader vor Augen geführt habe und so und das Gefühl habe, dass auch ein Julian Nagelsmann jetzt nicht viel besser performt hätte. Aber ja, ich glaube, dass der Eindruck bei dir mit Sicherheit auch ein bisschen daherkommt, dass jetzt, wie soll ich sagen, Ilzer jetzt ja schon auch eher so eine Art Lautsprecher ist. Ne? Dann noch mit seinem 5-Jahres-Plan rausgehauen, obwohl nichts funktioniert hat. Das hilft natürlich nicht.
Ah, aber ganz einfach, David. Und ich... Nehme jetzt nicht die Perspektive von Juli ein, wir sind immer noch beim Saisonrückblick. Das heißt, ich bin schon gedanklich im Mai. Wurde Christian Ilzer am 10. Spieltag geholt, um den Klassenerhalt zu schaffen? Ja oder nein?
Nee, würde ich nicht sagen.
Richtig, absolut nicht. Wahrscheinlich hat man am 10. Spieltag intern und auch nach außen hin sogar ein bisschen, ein kleines bisschen, weil nach 10, Spieltag 10 ist noch nichts passiert, vielleicht sogar nach Europa geschielt. Oder zumindest einstelliger Tabellenplatz. Und was ist passiert? Gründe gibt's noch und nöcher. Deswegen, ich möchte ihn hier nicht an den Pranger stellen. Aber kurzfristig ist es ein Flop gewesen. Er kann das Blatt auf jeden Fall noch wenden, aber kurzfristig ist die Saison für mich absolut ein Flop gewesen.
Okay, würde ich nicht wählen, aber kann ich akzeptieren und nachvollziehen.
Dann bin ich natürlich jetzt gespannt, wen du gewählt hast aus unseren ganz, ganz vielen Flops.
Also bei mir ist immer das Wichtigste, dass es wirklich einen Fall gab. Also jemand muss gefühlt oben sein und fallen. Deswegen kann natürlich jemand, sagen wir mal, wie ein Juracek jetzt kein krasser Flop sein oder wie ein Socki oder so. Die Erwartungshaltung war nicht hoch genug, nicht groß genug. Die haben jetzt ja auch, also ich glaube, es leuchtet ein, worauf ich hinaus will.
100%.
Und ich habe trotzdem noch zwei verschiedene Namen, bei denen das völlig zutrifft. Über den ersten will ich nicht so viel reden, auch wenn er da völlig zurecht steht, finde ich. Und er diese Erwartungshaltung auch durch seine Körperhaltung immer wieder ausgestrahlt hat. Berisha ist eindeutig ein Riesenflop gewesen. Mhm. Hatte jetzt auch eine gewisse Phase, in der er eben dann nicht mehr verletzt war. Hat aber wirklich gar keinen Fuß auf den Platz bekommen. Und von dem hätte man ja auch, ne, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 27 oder so, auch mehr erwarten können, menschlich. Also ich finde, er hat dem Team sogar mehr geschadet, als er geholfen hat insgesamt. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit der Meinung. Und es natürlich auch geschafft, seinen Marktwert von 14 Millionen auf 3,x Millionen zusammenschrumpfen zu lassen. Sodass ich komplett alleine zuzuschreiben. Ähnlich würde ich sagen, aber ein bisschen sympathischer geblieben ist es bei Alexander Prass, der ja phasenweise wirklich viel Spielzeit bekommen hat, der auch noch zahlreiche Chancen dann erhalten hat von Christian Ilzer, der aber einfach diesen Schritt erstens nicht geschafft hat aufs Bundesliga-Niveau, vielleicht ist das zu hart, aber ich bleibe bei dieser Meinung, zumindest auf der Position, auf der wir ihn gebraucht hätten, und der dann am Ende auch gar keine große Rolle mehr gespielt hat. Teilweise angeschlagen, teilweise aber auch nicht, und es gehört halt einfach dazu, ne? Der hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, war teuer, ich glaube 10 Millionen und war auch jemand, den wir ja dringend brauchten. Es gab ja auf dieser Position jetzt keinen anderen mehr. Der war fest als Stammspieler eingeplant und egal, ob er spielte oder ob er nicht spielte, er hat in gewisser Weise geschadet. Entweder dadurch, dass er so teuer war und man dadurch keinen anderen hatte, keinen anderen gleichwertigen, oder dadurch, dass er eben in Defensivsituationen so schwach war. Das gilt wohlgemerkt nicht für seine Offensivläufe. Da habe ich durchaus das ein oder andere gesehen. Aber das sind für mich dann eher Qualitäten eines linken Mittelfeldspielers. Und ich würde wirklich sagen, defensiv, also maximal mangelhaft. Maximal.
Gehe ich mit beiden mit tatsächlich. David, was sagen wir über Florian Grillitsch? Kann man eigentlich schwer bewerten, ne? Weil es nicht so richtig seine Entscheidung war. Aber natürlich karrieretechnisch schon auch ein krasser Flop.
Karrieretechnisch brutal, brutal. Jetzt krachend abgestiegen in Spanien. Und jetzt ist er wieder bei uns und hat nur ein Jahr Vertrag.
Und hat einen Marktwert von 2 Millionen.
Ich muss wirklich sagen, ich kann die Entscheidung schon verstehen. Grillitsch passt überhaupt nicht in das System, das Ilzer gerne gesehen hätte. Aber ich bleib dabei. Ich habe es im Dezember gesagt. Oder wir haben es im Dezember gesagt. Mit Grillitsch wäre die Saison besser gelaufen. Hundertprozentig.
Ja, sage ich auch.
Beide Beine für uns Feuer. Wir wären schon am 30. Spieltag gerettet gewesen. Das wäre vielleicht nicht der Fußball gewesen, den Ilzer sehen will, aber wir hätten einen Spieler gehabt, der dafür sorgt, dass wir ja eine bessere Packing-Rate haben, uns mehr Torchancen erarbeitet haben. Denn Luis Löse hat mich auf was sehr, sehr Schlaues hingewiesen, den wir ja auch schon mehrfach hier zu Gast haben. Wir haben gar nicht so viele Gegentore bekommen im Vergleich zur letzten Saison, sondern ich glaube nur 2 mehr. Das Problem war das Tore-Schießen. Die TSG Hoffenheim hat immer sehr, sehr viel getroffen. Eigentlich immer über 60 Tore. Und jetzt waren es, glaube ich, unter 50. Man kann nämlich auch daran sozusagen das Ganze mal aufzäumen. Und Grillitsch ist kein Spieler, der unbedingt Tore schießt oder vielleicht auch nicht, der sie direkt vorlegt, aber der durch Pässe den Raum schafft. Und diese Lücke konnte niemand schließen.
So sieht's aus. David, bevor ich den nächsten Award präsentiere, ich möchte nur ein Ja oder ein Nein von dir hören, mehr nicht.
Okay. Wird
Grillage am 1. September noch bei uns sein?
Ja.
Okay. Alles klar. So, der nächste Award. Dann machen wir mal weiter mit dem besten Neuzugang der letzten Saison. Also wir werden ein bisschen positiver, aber es sollte dann natürlich schon ein Neuzugang sein. Und wer war davon der, wo noch am meisten herausgestochen ist?
Ein bisschen schwierig jetzt, würde ich sagen, weil man es ja anhand von verschiedenen Daten, könnte man sagen, messen kann.
Ich finde es eigentlich gar nicht schwierig.
Also ich habe zwei Namen auf dem Zettel. Der erste Name ist eigentlich Quatsch, wenn man sieht, wie viel wir bezahlt haben. Aber ich habe es halt überhaupt nicht erwartet, dass Touré sich so etabliert, obwohl er so teuer war. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Der kommt ja wirklich auch, ich glaube, aus der schwedischen ersten Liga. Also wirklich so ein krasser Niveauunterschied. Den habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Aber natürlich ist es noch ein Tick krasser bei Arthur Chaves.
Ja.
Eigentlich ein bisschen überteuert, ne? 6 Millionen, zweite portugiesische Liga aber. Und alle dachten sich, ja, Rogon, deswegen ist er da. Witzig. Und dann haben wir gesehen, oder ist er gar nicht mehr bei Rogon? Aber auf jeden Fall haben alle sich gedacht, da lief im Hintergrund irgendwas Komisches. Genau, es ist das Farmteam von Dietmar Hopp.
Von dem irgendwie sowas war es, ja.
Also genau. Dietmar Hopp hält Anteile an diesem portugiesischen Team, so war es, glaube ich. Also alle dachten sich, das muss der Grund sein. Und vielleicht war es auch der Grund. Aber Arthur Chaves hat sich so stark geschlagen in dieser Saison, dass ich ernsthaft drüber nachdenke, mir vielleicht ein Trikot von ihm beflocken zu lassen. Mhm. Weil das wirklich, ich hatte die Erwartung, dass der mal ab und zu mal eingewechselt wird und man dann merkt, U23 vielleicht. Und was ist passiert? Mhm. Er war in langen Phasen der stabilste und auch der, wie soll ich sagen, der gierigste Innenverteidiger, der mit dem meisten Willen in die Zweikämpfe gegangen ist.
Man dachte, Ranac ist Chaves und Chaves ist Ranac.
Ja, gut, sehr gut.
Ja.
Hast Touré du auch Chaves auf dem Zettel? Oder?
Genau, Touré hatte ich auch in Klammern. Also für mich ist es ganz klar Chaves, ne? Aufgrund seiner Erwartungshaltung, weil er der Einzige ist, der sich über die ganze Saison hinweg eigentlich als absoluter Stammspieler gemausert hat und eine Stabilität wo reingebracht hat, wo es eigentlich keine gab. Touré halb in Klammern, weil er sich am Ende gemausert hat und auch in Klammer, allein weil er einfach so wahnsinnig viel gekostet hat. Loschek war jetzt auch kein Flop. Loschek hat in Ansätzen wirklich gezeigt, dass er ein richtig guter Kicker ist, Verletzungsprobleme und alles. Und er hat 18 Millionen gekostet. Deswegen Erwartungshaltung war eigentlich nochmal wo ganz anders. Kann man aber auch mal in Klammern setzen, weil auch Loschek hat uns teilweise in Aktion begeistert diese Saison.
Ja, ja, eben. Und er hat ja doch einige Scorerpunkte dann noch gesammelt, obwohl er viele Spiele gar nicht bestreiten konnte. Ja.
Aber diese knapp 20 Millionen Ablöse sind halt schon ein Brett, ne?
Genau, deswegen habe ich ihn auch nicht auf dem Zettel, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass ein Leverkusen-Podcast ihm im Januar auf den größten Flop der Saison irgendwie gesetzt hat. Und ja, das ist ganz, ganz schlecht gealtert, diese Folge, würde ich sagen. Denn danach kamen noch zahlreiche Tore, zahlreiche Vorlagen. Und gerade als Leverkusen-Fan sollte ich doch wissen, wie viel Potenzial in dem eigentlich schlummert. Ne, also ganz starke Phase, gerade im Februar 25 beispielsweise. Ich hoffe, dass er fit bleibt und ich hoffe auch, dass er seine Zukunft erstmal noch bei der TSG sieht. Aber wir werden eh nicht so viel Geld kriegen, wie wir bezahlt haben. Deswegen muss er wahrscheinlich sowieso bleiben. Was ja gut ist. So, was haben wir hier denn noch? Ach so, ja, dann machen wir jetzt die... Warte mal ganz kurz. Überraschung der Saison hatten wir noch nicht. Nee.
Nee, hatten wir noch nicht. Würde ich aber auch ganz, ganz kurz halten. Würde ich auch mit Chaves gehen. Fertig.
Kann man auf jeden Fall bringen, aber wir vergessen, glaube ich, noch ein bisschen die Perspektive, die wir vor 12 Monaten auf Tom Bischoff hatten. Ich glaube, ich würde sogar Tom Bischoff nehmen.
Aber gut, aber ich habe Tom Bischoff schon woanders, deswegen warten wir noch kurz.
Okay, ja gut. Gut, dann sind wir jetzt bei der Master-Kategorie. Wer war denn der Spieler der Saison? Jonas, überrasch uns doch mal mit deiner Wahl und sag uns vor allem auch, warum.
Genau, also dann fange ich mal an, weil meins ja jetzt nicht mehr so ein bisschen spannend ist. Ich habe es ja eigentlich gerade schon vorweggenommen. Ich habe mich dieses Jahr wirklich wahnsinnig schwer getan. Ich fand, Kramaric' Saison war bei weitem nicht konstant genug, um da der Spieler der Saison zu sein. Vor allem hatte ich die Erwartungshaltung, dass uns Kramaric so auch gerade im Abstiegskampf auch ein bisschen mehr trägt, was er alleine natürlich auch nicht mehr konnte. Baumann leider Gottes auch zu viele Patzer dieses Jahr drin.
Hinten raus, ja.
Hinten raus echt auch Tore verschuldet. Wir haben ja mal gesagt, Olli Baumann hat in 2 Monaten mehr gepatzt als davor in 2 Jahren. So hart wie es klingt, aber so war es. Und deswegen habe ich eigentlich Tom Bischoff aufgeschrieben. Und zwar nicht, weil er granatenmäßig gespielt hat, sondern weil er eine wichtige Konstante war. Und war einfach ein Top-Spieler, war super, super wichtig, war immer da, hat sich nicht verletzt. Und deswegen hatte ich Tom Bischoff. Bülter wäre auch eine Option gewesen, aber da war die Phase, dass er sich verletzt hat, da einfach ein Cut. Weil in der Anfangsphase der Saison war Bülter brutal wichtig. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, absolut. Bis vor der Verletzung, ja.
Genau. Deiner?
Ja, ich habe natürlich auch über Bischoff nachgedacht, wollte aber dann irgendwie ein Zeichen setzen, weil ich trotzdem finde, dass es irgendwie auch wahr ist. Und habe deswegen einfach Andrej Kramaric gewählt. Und zwar.
Okay, ja.
Erstens, weil es wirklich so ein bisschen ein Muster ist, und zweitens, weil es halt auch einfach 10 Scorer-Punkte in der Rückrunde waren, die erstens Bischoff so nicht erreicht hat, und zweitens denke ich schon, dass Kramaric vielleicht weniger krass performt hat als erwartet, aber gemessen daran, wie wenig Tore wir geschossen haben, sind seine Scorer-Punkte schon sehr beeindruckend, würde ich sagen. Und klar, er hatte immer mal wieder Spiele, wo er abgetaucht ist und ähnliches. Hat dann aber auch, und ich bin ihm eigentlich rückblickend sehr dankbar, durch diese Wutrede die Mannschaft vielleicht nochmal so ein bisschen aufgerüttelt. Und ich glaube schon auch, dass ein Kramaric mehr bestimmt auch als in den letzten Jahren sich einige Spieler zur Seite genommen haben wird. Und ich glaube auch hinter den Kulissen, da dem einen oder anderen mindestens mal verbal durchgeschüttelt hat, nicht nur mit so einem Statement vor den Kameras. Weil wenn der schon am Sky-Mikro so aggro ist, wie muss es dann erst sein, wenn keine Kamera dabei ist?
Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Und tatsächlich, dadurch in der Wut, habe ich mir noch einen aufgeschrieben als Spieler der Saison, weil ich dann einfach nur als kleiner Stinkefinger gegen unsere Mannschaft, weil alle so beschissen waren, habe ich einfach aufgeschrieben, so in Klammern noch Aslani.
Ja, gut.
Weil, also der Junge war diese Saison der einzige Hoffenheimer, der nicht enttäuscht hat, zusammen mit Damar.
Ja, natürlich. Also niemand wird sich diese Saison irgendwie so übers Bett hängen, außer vielleicht Tom Bischoff. Aber auch da muss man sagen, ist das wirklich eine gute Bundesliga-Saison, wenn Tom Bischoff jetzt bei einem Tabellenfünften spielen würde? Auch da waren ja gewisse Inkonstanzen dabei. Ich glaube, die sind nur einfach nicht aufgefallen, weil es bei anderen noch viel, viel krasser war und weil Bischoff halt quasi, ja, von 0 auf 100 gegangen ist, fast schon.
Prove me wrong, aber ich prophezeie kurzfristig, und damit meine ich in den nächsten 2, 3 Jahren, keine große Bayern-Karriere.
Nee, ich fürchte es auch nicht. Ich habe meinen Groll gegen ihn jetzt irgendwie wegkämpfen können, aber mir fehlen die Hinweise darauf, dass so ein großer Schritt jetzt schon funktionieren kann. Es ist ja wirklich der größtmögliche Schritt, den du gehen
Ganz,
kannst.
ganz hart gesagt, ganz, ganz hart gesagt, wenn du dir überlegst, was für Spieler teilweise zu Bayern kamen und es nicht geschafft haben, da fehlt mir, wie gesagt, Tom, nimm es als Ansporn, um es mir zu beweisen. Aber für mich ist er nicht besonders genug. Wenn du dir überlegst, was da teilweise damals kam, wie ein junger Götze war, als der zu Bayern kam und so weiter, damit du dich da durchsetzen konntest. Und selbst der ist bei Bayern ja am Ende mehr oder weniger gescheitert. Also ich glaube nicht, dass Bischoff am Ende, um da der neue Kimmich zu werden oder was auch immer, geschweige denn der neue Goretzka, dass er dafür besonders genug ist.
Ja, ich muss aber trotzdem ehrlich sagen, dass ich ihm das wünsche. Ne, er hat wirklich in das seiner Altersgruppe sehr, sehr viel Talent, aber ja, also vergleicht's einfach mal mit dem Bayern-Kader und schaut auch mal, Tom Bischoff ist jetzt niemand, den man auf allen Positionen spielen lassen kann, würde ich sagen. Der ist da schon so ein bisschen limitiert in gewisser Weise.
Ja, ja. Aber wir beobachten es einfach aus der Ferne, weil er ist nicht mehr unser Spieler.
Ganz genau. Und ja, hat uns leider auch nicht viel Geld gebraucht, um damit irgendwas bewegen zu können. Aber das haben wir jetzt hier hoffentlich alle einigermaßen verkraftet. Lass mich nur noch mal ganz kurz gucken. Genau, bei Bischoff gilt eigentlich so ein bisschen das Gleiche wie bei Kramaric. Die Scorerpunkte für seine Position sind eigentlich nicht so der Hit. Wenn du es aber halt vergleichst mit den wenigen Gesamttoren, ist es dann doch wieder ganz okay. Aber ne, schau mal, Jonas, 31 Bundesligaspiele, 2 Vorlagen, 5 Tore. Jetzt nicht schlecht, aber dass Bayern auf die Idee kommt, würde ich sagen, hat auch stark damit zu tun, dass er ablösefrei war.
Genau. David, lange Folge, oder? Aber wir sind, ja, ich glaube, so langsam am Ende.
Eigentlich schon, würde ich sagen, genau. Also wir haben hier unseren Zettel wirklich komplett abgefrühstückt, fast 90 Minuten auf der Uhr. Und sollten vielleicht nur noch darauf hinweisen, dass wir natürlich noch ein Transferkarussell planen, vermutlich in 2 Wochen, um nochmal so ein bisschen einerseits einzuschätzen, was bisher passiert ist, aber auch um ein bisschen zu rotieren. Wer müsste idealerweise noch gehen? Was für Typen müssten idealerweise noch kommen? Und dann will ich natürlich nicht vergessen, an der Stelle nochmal Rebecca Allgeier zu danken, einerseits für ein paar Informationen über die Saisoneröffnung und aber natürlich auch für ihre Statements, die wir vorhin eingespielt haben.
Genau, vielen Dank dafür. Danke natürlich auch dir, David. Und als du hast mich eben auf eine Idee gebracht, als du gesagt hast, du überlegst dir vielleicht sogar ein Chavez-Trikot zu holen. Ein kleines Szenario noch für den Abschluss, kann sich jeder ganz spontan selbst überlegen. Die TSG meldet sich bei dir und möchte dir ein Trikot schenken. Du darfst dir raussuchen, ganz spontan, entweder das Heim- oder das Auswärtstrikot. Ich glaube, das dritte Trikot ist noch nicht draußen, gell?
Nee, ist nur 2 bisher, genau.
Genau, das dunkelblaue oder das weiße ist auf dem Markt. Oder natürlich das Torwarttrikot mit Olli Baumann oder wer auch immer. Du musst dich entscheiden, welches Trikot nimmst du und mit welchem Spieler. Ganz schnell.
Dunkelblau, Chavez. Aber ich habe ehrlich gesagt auch gerade kurz über Stach nachgedacht.
Okay, ich nehme einfach nur, um meinen Hype zu Ende zu bringen. Ich nehme weiß Abdullahu.
Ja, geil, warum nicht? Sehr schön. Welche Nummer hat er überhaupt? Ich bin noch gar nicht 7. So tief drin. 7. Sehr schön. Sehr schön, ja.
Wunderbar. David, dann hören wir uns doch wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wenn ihr natürlich noch irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas, was komplett zu kurz gekommen ist bei uns oder irgendwelche Ergänzungen, dann schreibt uns da gerne. Das soll hier natürlich auch immer ein Austausch sein. Und dann hören wir uns von meiner Seite dann beim großen Transferkarussell wieder.
Danke euch fürs Einschalten, Jonas. Danke dir für den Austausch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.